Also ich kann hier gleich anschließen, weil selbstverständlich hatte ich auch ein bisschen was vor, zu den Luchot zu sagen. Ich möchte aber vor allem ein bisschen die Struktur der Parascha heute anschauen. Wir wollen vielleicht auch ein bisschen überlegen, was, warum an welcher Stelle steht. Das mache ich ja ganz gerne. Und das probieren wir wieder. Wir hatten in den letzten beiden Parashot die Einrichtungsgegenstände des Mishkan. An das erinnern wir uns. Wir hatten eine Unterbrechung der Erzählung der Handlung am Berg Sinai, wo Mosche auf den Berg raufgegangen ist, um 40 Tage, 40 Nächte Details der Torah zu erfahren und dann die beiden berühmten Tafeln mit den 10 Geboten herunterzubringen, noch ohne den Plan, dass sie zerbrechen werden. Und da wurde unterbrochen und haben wir erfahren von all den Einrichtungsgegenständen des Mishkan. Ich habe einmal erwähnt, es gibt die Frage, wie chronologisch diese Abschnitte sind, aber bleiben wir einmal dabei, es so zu lesen, wie es uns im Text begegnet. Und wir hatten zuletzt den goldenen Altar, wo wir letzte Woche gesehen haben, dass die Einrichtungsgegenstände und der eigentliche Bau des Mishkan bereits erklärt war. Und erst dann wurde so wie in einem Anhang dieser kleine goldene Altar im Inneren des Mishkan noch hinzugefügt. Und wir haben uns letztes Mal Gedanken darüber gemacht, warum. Und jetzt am Anfang von Parashat Kitisa haben wir noch ein paar so Anhänge von kleineren Themen, also kleiner im Sinn von, dass das geringere Textmengen sind, nicht unbedeutender, sondern geringere Menge Text, wo wir auch Dinge lernen, die noch irgendwie mit dem Mishkan zu tun haben. Wenn man sich überlegt, wie das strukturiert ist, wir haben eine lange, lange Rede von Gott an Moshe Rabbeinu gehabt in den letzten beiden Parashot. Es ist, glaube ich, 25,1. Ich schaue nach, ob ich die Versnummer richtig sage. Am Anfang von Parashat Truma. Ja, 25,1, dort, wo Parashat Truma begonnen hat, also vor 2 Wochen, hatten wir bei der Berashemel Moshe Lemor. Und diese Rede, die Hashem zu Moshe gesagt hat, war jetzt 2 Parashot lang und ging bis zum Ende von Parashat Kittisa, bis zum goldenen Altar. Und jetzt kommen wieder kleine Abschnitte, wo Gott Moshe etwas sagt. Das heißt, das sind eigene Abschnitte. Aber wir sehen, dass es immer noch ein bisschen um den Mishkan geht. Ich habe eine interessante Definition bei Samson Raphael Hirsch gefunden, der gemeint hat, diese kleinen Abschnitte, die jetzt noch angehängt werden, handeln davon, wie wir unser Verhältnis zu diesem Mishkan haben. Also die lange Rede, die wir in den letzten 2 Parashot gehabt haben, handelte davon, wie das zu bauen ist, wie die Kleider der Priester auszuschauen haben und so weiter, wie die Einrichtung auszuschauen hat. Und jetzt kommen Dinge, die handeln eher davon, wie wir jetzt damit umgehen. Und so erfahren wir am Anfang unserer Parascha, dass wir spenden sollen. Wieder mal. Nämlich, weil eigentlich wird nicht gesagt, wir sollen Geld geben, sondern es wird gesagt, wenn Mosche das Volk zählen will, dann soll es durch den halben Schekel geschehen. Wir kennen das, dass die Zählung von Am Israel an sich normal einfach so nicht erwünscht war. Und das war eine indirekte Art zu zählen, indem alle den halben Schekel gespendet haben. Und wenn man das Geld gezählt hat, wusste man dann auch, wie viele Personen es waren. Also das ist etwas, dass auf diese Art die Leute auch gezählt werden. Man kann das natürlich jetzt auch nicht nur als einen Trick verstehen, dass man sagt, okay, so komme ich doch zu einer Volkszählung, obwohl eine Volkszählung eigentlich nicht erwünscht wäre, sondern das hat schon auch etwas in seinem Wesen. Indem die Leute einen Beitrag gegeben haben für den Mishkan, zählen sie auch im symbolischen Sinn zur Gemeinschaft. Also dieser Abschnitt hat uns davon gesagt, dass wir da auch etwas beitragen sollen, wenn dieses Mishkan dann einmal steht, zu dem Betrieb, der mit diesem halben Schekel finanziert wurde. Was ich interessant finde, ist, wenn wir hier genauer schauen, wie das formuliert ist, in Vers 12. Ich bin jetzt in Kapitel 30, noch ziemlich am Anfang Parashat Kittisa, in Nicht ziemlich, sondern ja, das ist der zweite Vers, also sehr am Anfang von Parashat Kittisa. Kittisa et Rosh Bnei Israel. Wenn du die Summe der Bnei Israel sehen willst, dann soll jeder geben, Kopher Nafsho, eine, ich nehme jetzt die Übersetzung von Hirsch einmal für Kopher, eine Sühne für seine Nefesh, für seine Persönlichkeit. Koffer, das klingt so nach Kapara, nach Kippur. Und behalten wir das im Kopf, dass das Thema Kippur, Kapara, Lechaper hier vielleicht uns heute noch interessiert. Und auch am Schluss dieser Beschreibung des halben Schekels in Vers 16 heißt dieses Geld dann ausdrücklich, Vers Nummer 16, Belakarta et Kesefa Kippurim. Und du wirst nehmen das Geld der Kippurim. Das klingt schon sehr nach dem Kippur. Ne? Also hier haben wir, dass diese Schekelzahlung auch irgendetwas mit Kippur, mit Kapara zu tun hat, auch wenn hier nicht ganz klar ausformuliert ist, was eigentlich. Aber ich möchte das im Hinterkopf behalten für das, was in der Parascha noch kommen wird. Jedenfalls wird dieses Geld dann verwendet, erklärt uns Vers 16, für Avodat Ohel Moed, für den Dienst im Ohel Moed. Und es soll aber auch sein ein Gedenken, ein Zikaron Lifnei Hashem, Lechaper Al Nafshotechem, wieder Lechaper. Also diese Beziehung zwischen dem halben Schekel und Kapara ist hier sehr, sehr deutlich. Wir haben jetzt dreimal Koffer, Lechaper, immer diese Wurzel gehabt. Das war der halbe Schekel. Jetzt kommt der neue Absatz. In Vers 17 kommt der neue Absatz. Bei der Bereshem el Moshe Lemor, es geht irgendetwas Neues los. Es kommt jetzt der Kior, das Wasserbecken. Das Wasserbecken, aus dem die Kohanim Hände und Füße gewaschen haben. Also das erste war etwas, das das ganze Volk betroffen hat. Jetzt haben wir etwas, das betrifft die Kohanim in ihrem Dienst, dass sie nur dann, wenn sie diese rituelle Reinigung durch dieses, mit diesem Wasserbecken machen, dass sie nur dann den Dienst verrichten können und nicht einfach so. Was vielleicht auch ein Hinweis ist für die Kohanim, dass der Kohen nicht einfach so als Privatperson Privilegien hat, im Mishkan da herumzutun, sondern nur dann, wenn er im Dienst ist und nur dann, wenn er vorher seine rituelle Reinigung gemacht hat, dann kann er überhaupt im Dienst sein. Dann ist er in dieser besonderen Position. Dann haben wir einen neuen Abschnitt bei Vers 22. Wie gesagt, das sind relativ kurze Abschnitte. Die lange Story kommt noch, keine Sorge. Vers 22, wieder war der Bereshem el Moshe Lemor. Es sollen genommen werden verschiedene Bessamim, Gewürze. Und da gibt es jetzt ein Rezept, was da alles zusammenzumischen ist. Und damit gibt es Shemen Mishkat Kodesh, das Öl für die Salbung des Heiligtums oder heilige Salböl. Was wird da jetzt gesalbt? Das wird uns auch erklärt in diesem Absatz. Die Einrichtungsgegenstände des Mishkan als eine Art von Einweihung und auch der Kohen Gadol. Wir denken natürlich bei dem Salböl auch an Melech HaMashiach, nur von dem wissen wir hier noch nicht. Also dass dieses Salböl auch ein Salböl ist, mit dem man den König salben könnte, das ist jetzt noch nicht das Thema, weil noch nicht da. Aber die Einrichtungsgegenstände. Und auch in Vers 30 ist das Aharon de et Banav, Timschach, Mosche soll auch salben Aharon und seine Söhne, also die Kohanim. Also auch die werden eingeweiht durch diese Salbung, dass sie in den Dienst kommen können. Und dann haben wir wieder einen Absatz bei Vers 34. Hier steht übrigens Vayomer und nicht Vayeder. Das ist eine Differenzierung, über die kann man nachdenken. Aber so weit wollen wir jetzt nicht ausufern. Jetzt kommt wieder ein Rezept für etwas Schönes. Es kommen wieder verschiedene Gewürze, die zusammengemischt werden. Und zwar diesmal für den Ketoret, für den Weihrauch, für den Ketoret des goldenen Altars. Wir haben ja den goldenen Altar schon beschrieben, aber das Räucherwerk, das auf dem goldenen Altar draufkommt, dafür kriegen wir jetzt das Rezept. Also das ist jetzt schon so ein bisschen eine Bedienungsanleitung. Was machst du dann damit? Du hast einen goldenen Altar, auf dem kommt Räucherwerk. Und da brauchst du jetzt auch ein Rezept, wie hat dieses Räucherwerk auszuschauen. Was interessant ist, dass sowohl beim Salböl als auch beim Räucherwerk ganz, ganz streng und vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen überraschend streng steht, dass das ja nicht irgendwie anders gemacht werden darf. Und da kann man sich ein bisschen überlegen, was das heißt. Okay, es gibt eine Mitzwa, dieses Öl auf eine bestimmte Art nach einem bestimmten Rezept herzustellen. Es gibt eine Mitzwa, diesen Ktoret, dieses Räucherwerk nach einem bestimmten Rezept herzustellen. Eigentlich würde das ja schon genügen, dass ich weiß, wenn die Tora vorschreibt, ich muss das so machen, dann darf ich es nicht anders machen. Das sollte irgendwie klar sein. Und jetzt wird hier aber so betont in einer Weise, die vielleicht für so eine auf den ersten Blick könnte man sagen, Kleinigkeit, ein bisschen übertrieben ausschaut, dass das ja nicht anders gemacht wird. In Vers 38 in Bezug auf das Räucherwerk, wer eines macht, das Kamocha ist, das genauso ist, wer hat versucht, das nachzumachen in irgendeiner unbefugten Weise, der kriegt Karet. Nichrat mir amav, der wird von Gott aus dem Volk rausgenommen. Und es ist beim Salböl auch eine sehr, sehr scharfe Formulierung. Also, man kann sich fragen, was ist das? Und ich habe mir gedacht, weil diese Dinge ja alle hier sehr symbolisch sind in diesem Abschnitt der Tora, dass hier vielleicht etwas angesprochen ist, wenn jemand jetzt so, wenn ich das modern ausdrücke und ein bisschen salopp ausdrücke, ein Fake-Salböl herstellt und einen Fake-Ketores herstellt, dann könnte das meinen, wenn jemand versucht, so etwas wie Heiligkeit irgendwo zu fingieren, eine Fake-Kedusha sozusagen, die aber nicht echt ist. Und das gibt es im Leben. Es gibt manchmal, dass irgendwo charismatische Gurus oder irgendwelche charismatischen Persönlichkeiten auftauchen, die vielleicht recht motivierend sind und Veranstaltungen, die sie machen, als besonders heilig verkaufen können, aber es ist nicht echt. Und davor warnt die Tora hier so stark. Ich meine, es geht hier wahrscheinlich jetzt nicht rein um die reine Chemie der Kräuter, die gemischt werden, sondern es geht ja hier um etwas Spirituelles. Dass wenn wir so tun, als hätten wir ein Salböl, wenn wir so tun, als hätten wir das Räucherwerk für den goldenen Altar, aber wir haben es irgendwie gefälscht. Wir haben nicht das gemacht, was die Tora von uns wirklich will, sondern irgendwie so etwas Ähnliches zusammengemixt. Das ist ganz, ganz gefährlich und vor dem warnt die Tora hier sehr, sehr stark. Das wäre meine Interpretation, diese auffälligen Stellen zu lesen. Jetzt kommt wieder was Neues. Übrigens auch eine neue Kapitelnummer, Kapitel 31, Vers 1. Weil der Bär Schemel Moshe Lemor, also jetzt haben wir wieder bei der Bär, dass Bezalel ernannt wird. Ein gewisser Bezalel, Sohn Uris, Sohn Hurs vom Stamme Jehuda. Der wird von Gott ausgestattet mit einem Ruach Elohim, mit einem irgendwie göttlichen Geist und mit einer besonderen Weisheit und Einsicht, um all diese Dinge herstellen zu können. Die haben aber rund um sich auch ein Team. Also der ist nicht ganz alleine. Da kommt noch ein Oholiab dazu. Und außerdem kommen dazu überhaupt Menschen, zunächst einmal in der männlichen Form, wir werden später noch auf Frauen kommen, aber hier ist es in der männlichen Form, Leute, die sind einfach herzensweise und können da mitwirken. Also wir brauchen irgendwelche Arten von Experten, von Menschen, die besonders begabt sind, diesen Mishkan herzustellen. Und die Leitenden werden auch von Gott extra benannt, dass die das alles herstellen sollen. Okay. Und jetzt kommt etwas Überraschendes vielleicht. Also es ist sehr, sehr berühmt, diese Stelle, aber vom Lesefluss her ist es vielleicht überraschend. Wir hatten bis jetzt Dinge, wo wir gesagt haben, nachdem wir gelernt haben, wie dieser Mishkan ausschaut, was da die Einrichtung ist und wie der gebaut ist, kriegen wir jetzt so Sachen, die man noch für den Betrieb des Mishkan braucht. Das ist schlüssig. Und jetzt kommt etwas, wo man auf den ersten Blick meinen könnte, das hat nichts damit zu tun, aber diese Stelle ist ja sehr, sehr berühmt. Nämlich, Vers 12, Vayomer Hashem el Moshe Lemor. Moshe soll dem Bnei Israel sagen, ach, et Shabbatai tishmoru. Bei allem, was da ist, sollte meine Shabbatot hüten. Also, was hier angesprochen ist, ist, könntest du glauben? Hauptsache, du hast den Mishkan. Und okay, Schabes, ja, vielleicht ist der Mishkan wichtiger als Schabes. Nein, 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 nein. Schabes ist einmal das Grundlegende. Und egal was ist, die Schabbatot musst du hüten. Ich überspringe das, damit wir noch zu den anderen Themen der Parascha kommen, weil diese Parascha sehr, sehr reich an großen Themen ist. Aber hier ist diese berühmte Stelle. Übrigens stelle ich gerade fest, dass heute jemand, der im Chor des Stadttempels singt oder gesungen hat, wenn es einen Chor gab, gerade nicht anwesend ist. Aber hier ist diese berühmte Stelle, Veshem Ruben Israel et HaShabbat, das viele musikalisch im Ohr haben. Darum ist mir jetzt der Gesang dazu eingefallen. Und dann haben wir wieder ein Absatzsal und es geht weiter in Vers 31,18. Vers 31,18, Vayeten el Moshe kechaloto ledaberito. Nämlich Gott ist derjenige, der das Subjekt im Satz ist, als Gott aufgehört hat, mit Moshe auf dem Berg zu sprechen. Also das waren jetzt Informationen, die wir gebraucht haben. Die ganze lange Erklärung von zwei Parashot lang, wie der Mishkan auszuschauen hat und diese kleinen Anhänge, die wir jetzt gehört haben, wie das alles jetzt vorbei ist. Und Gott hat aufgehört, mit Moshe zu sprechen. Gibt er eben die zwei Tafeln, das sind übrigens immer noch die ersten, hier sind sie noch nicht zerbrochen. Gibt er eben die zwei Luchot Ha'edut, die beiden Tafeln des Zeugnisses, von Stein, geschrieben, Be'etzba Elokim, mit dem Finger Gottes beschrieben. Also diese Tafeln hatten etwas Übernatürliches. Und interessanterweise ist im hebräischen Text hier jetzt kein Absatz. Die nichtjüdische Kapitelnummerierung macht ein Kapitel 32 beim nächsten Satz und das wäre auf den ersten Blick auch ziemlich naheliegend. Also ich habe hier Verständnis für diese Kapitelnummerierung, aber das ist nicht das, was die Art ist, wie die Torahrolle geschrieben ist, sondern die Torahrolle hat den Absatz vor dem Vers 18. Und das gehört zusammen. Das ist ein Absatz. Gott gibt Moshe die Tafeln, nachdem er ihm das alles erklärt hat. Und in der Zwischenzeit passiert unten, dass das Volk sieht, Moshe kommt nicht herunter und macht den Blödsinn mit dem goldenen Kalb. Wir wollen uns jetzt auch nicht zu viel mit dem goldenen Kalb aufhalten, weil ich möchte noch zu dem kommen, was nachher passiert. Aber gehen wir es ganz kurz durch. Wir wissen, dass Aaron hier aufgefordert wird, irgendwas zu tun. Wir kennen, glaube ich, die Interpretationen oder die Erklärungen, dass das Volk hier ein Interesse hatte, Moshe zu ersetzen. Also es ist nicht so, dass ihnen von einem Tag auf den anderen eingefallen ist, wir machen jetzt Götzendienst hochkarätig, sondern sie hatten ein Interesse, Moshe Rabbeinu als Führer zu ersetzen. Sie haben nach so etwas wie einem Engel gesucht, der eine Vermittlung sein kann zwischen ihnen und Gott, nachdem sie den Eindruck haben, Moshe ist verschwunden. Das war der eigentliche Denkfehler anscheinend. Und wir kennen das, dass sie Aaron nötigen, jetzt was zu tun. Aaron sagt, sie sollen Gold bringen. Hier ist dieser berühmte Midrasch, den, glaube ich, Rashi bringt. Darum kennt das auch jeder, dass die Frauen nicht mitgemacht hätten. Wie kommt dieser Midrasch zu der Erklärung, in dem Aaron sagt, sie sollen bringen das Gold, Asher Beosnei Neshichem, das Gold, das in den Ohren eurer Frauen ist. Und Aaron hat anscheinend, so die Interpretation des Midrasch, die Hoffnung, dass das ein bisschen dauern wird, bis die Damen den Schmuck abgeben, während die Herren dann kommen mit ihrem eigenen Schmuck, nämlich mit in Vers 3, Hasahafa Sherbe Osnehem, in der männlichen Form. Und Aaron hat Pech gehabt, sie haben das Gold viel schneller gebracht, als er je gedacht hätte. Und dann passiert diese Geschichte, dass aus dem Gold, das man ins Feuer wirft, das Kalb wird. Und Aaron versucht offensichtlich auf Zeit zu spielen. Er sagt, morgen ist ein Feiertag für Hashem. In der Zwischenzeit könnte Moshe ja zurückkommen. Wir wissen, dass das alles nicht gut ausgeht. Und das Volk da Party macht vor dem goldenen Kalb. Und was uns jetzt interessiert, ist, was Moshe und der liebe Gott jetzt dazu sagen. Gott kündigt das dem Moshe schon an. Hier ist übrigens nach Vers 6 ist ein Absatz zu Ende. Und bei Vers 7 fängt der neue Absatz an, nämlich, dass Gott dem Moshe das sagt. Also der letzte Absatz hat davon gehandelt, Gott hat Moshe die Tafeln gegeben und gleichzeitig hat unten das Volk das goldene Kalb gemacht. Und jetzt, da wäre Hashem el Moshe, sagt Gott zu Moshe, Lech, red kishichet amecha. Geh hinunter, denn dieses Volk hat es verdorben, dein Volk. Dein Volk, da hängt sich der Midrasch an, der sagt, Mosche habe Menschen aus Ägypten mitgenommen, Ägypter oder Menschen, die in Ägypten gelebt haben, ethnisch jetzt egal, aber nicht wirklich von Am Israel, die sich angeschlossen haben Am Israel beim Auszug aus Ägypten, und Mosche habe diese mitgenommen und dieser Erevraf, diese Ansammlung von gemischten Menschen, die da mitgegangen sind, waren federführend beim goldenen Kalb. Der Midrasch, der das erzählt, hängt sich hier daran an, dass Gott zu Mosche sagt, dein Volk. Mosche hat ja irgendwie Leute angenommen mitzugehen, die er nicht hätte annehmen sollen. Der Herr sagt Mosche, sagt Gott zu Mosche, dein Volk. Das ist ein Midrasch, das ist Midrasch Agada. Im Text steht einfach nur Amcha, dein Volk. Könnte ich nach Pschat auch so lesen, dass das einfach natürlich ist, Am Israel, das Volk von Mosche. Wer denn sonst? Dass du hinaufgebracht hast von Eretz Mitzrayim, die haben also jetzt etwas Schlimmes getan und sie sind rasch vom Weg abgewichen. Anscheinend ist hier auch ein Faktor Maher, Zaru Maher min Haderech. Das ist sehr schnell gegangen. Also, dass irgendwann Menschen Fehler machen, okay, aber sie sind rasch vom Weg abgewichen. Das ist natürlich jetzt schlecht. Den sie sind rasch vom Weg abgewichen, den Gott befohlen hat, und haben sich ein Kalb gemacht, ein gegossenes Kalb, und haben sich vor dem niedergeworfen und haben diesem Kalb Opfer gebracht und haben gesagt, das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Lande Mitzrayim herausgeführt haben. Also Gott sagt das dem Mosche zu einem Zeitpunkt, wo Mosche das noch gar nicht sehen kann. Das wird uns gleich ein bisschen interessieren. Und Gott sagt zu Mosche in Vers 9, ich habe dieses Volk gesehen, es ist ein hartnäckiges Volk, ein Amkische Oref, ein Volk von hartem Nacken. Also sie sind stur, sie folgen nicht. Und Gott will jetzt da seinen Zorn gegen sie erglühen lassen in Vers 10 und sie vernichten. Und Gott verspricht dem Mosche, dich werde ich zu einem großen Volk machen. Wir wissen schon, das ist gleich einen Satz später, dass Mosche sagt, nein, 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 spiele ich nicht mit, sondern du musst ihnen verzeihen. Mosche wird das gleich verhandeln. Aber jetzt habe ich eine Frage. Jetzt habe ich eine Frage. Es ist schlüssig, dass Gott sagt, das Volk hat es verbockt, das Volk war schlimm, das Volk muss bestraft werden. Nach reiner Gerechtigkeit ist das schlüssig. Und Gott sagt, ich will sie zerstören. Und Mosche kann natürlich nichts dafür, das ist auch schlüssig. Mosche hat ja nichts angestellt, er war ja da unten nicht dabei, das ist auch schlüssig. Aber warum ist es notwendig, dass Gott zu Mosche sagt, ich werde aus dir ein großes Volk machen? Also Gott muss jetzt dem Mosche um Gottes Willen nichts Böses tun, weil Mosche hat nichts falsch gemacht. Und das Volk soll bestraft werden, soweit ist es schlüssig. Aber warum muss Hashem zu Mosche sagen, ich mache dann aus dir ein großes Volk. Mosche wird der einzige Überlebende sein, ist klar. Aber warum muss jetzt Hashem dem Mosche versprechen, ich mache dann aus dir ein großes Volk? Vorschläge. Es ist relativ einfach.
Okay, ich würde mal anfangen. Ja. Weil er ihn prüfen will, weil er prüfen will, wie weit Mosche bereit wäre zu gehen, ob er wirklich die bescheidene Persönlichkeit ist, die er vorgibt zu sein.
Das ist natürlich ein super Ansatz, auf den ich allerdings nicht hinaus wollte. Aber ich glaube schon, dass das ein Aspekt ist, der hier auch drinnen steckt. Natürlich erwartet Gott, dass Mosche auch richtig reagiert. Aber mir geht es doch um etwas anderes. Gott sagte zu Mosche, ich werde aus dir ein großes Volk machen. Ja, der Prüfungscharakter könnte sein, weil da kann Mosche sich gut fühlen. Ah, ich bin jetzt dann der Anführer des großen Volkes. Die anderen waren die Dummen, ich bin der Gute. Geht sich aus, kaufe. Ist aber nicht die Antwort, an die ich gedacht habe. Also wir suchen noch eine Antwort. Das heißt nicht, dass diese Antwort jetzt schlecht war, aber wir suchen noch eine Antwort, die eher technischer ist.
Dass er nicht lügen konnte. Also er kann ja nicht sagen, irgendwie zu Abraham und zu Yitzhak und Jakob, dass ich euch in das Land bringe.
Ha, bravo! Das ist das, was ich hören wollte, ja? Das ist das, was ich geweint habe. Nämlich, Hashem hat ja versprochen dem Abraham, und dem Yitzchak und dem Jakob, deine Nachkommen werde ich in das Land führen. Dieses Versprechen ist von dem, was hier passiert ist, nicht berührt. Das, was hier passiert ist, ist, dass das Volk den Bund am Berg Sinai selbst verletzt hat. Also wir haben ja gehabt Brit Avot, dass Hashem den Urvätern und Urmüttern was versprochen hat. Und wir haben Brit Sinai. dass das Volk die Tora angenommen hat. Das sind zwei Sachen. Brit Sinai wurde jetzt verletzt. Das Volk hat es verbockt. Das Volk hat ausdrücklich zugesagt, wir machen, was Gott von uns verlangt in der Tora. Wir nehmen die Tora, hat den Vertrag unterschrieben sozusagen. Wir haben noch gehabt in Parashat Mishpatim dieses ganze Ritual, wo wir gesagt haben, das könnte so eine Art von Bündniszeremonie gewesen sein. Also sie haben, modern gesprochen, den Vertrag unterschrieben. Jetzt haben sie den Vertrag gebrochen. Jeder Vertrag, wenn man einen Kredit bei einer Bank aufnimmt oder irgendeinen Vertrag mit einer Versicherung, hat das Kleingedruckte, was passiert, wenn ich nicht rechtzeitig bezahle. Das Volk hat seine Konditionen nicht eingehalten, Vertrag gelöst, Punkt. Aber es gibt noch den anderen Vertrag. Es gibt den Vertrag mit den Urvätern, den Gott gemacht hat. Und selbstverständlich nimmt Gott sein Wort nicht zurück, was er versprochen hat. Gott hat ja dem Abraham versprochen, ich werde deine Nachkommen in das Land bringen. Das sollte irgendwie eingelöst werden. Also so kann man verstehen, dass Gott hier sozusagen sagen muss, unter Anführungszeichen, mein Gott muss gar nichts, das wissen wir. Aber wie Miri richtig gesagt hat, Gott hält sich natürlich an sein eigenes Wort. Also, so kann man verstehen, dass hier das Angebot kommt. Ich mache dann das Volk aus dir. Irgendwie muss Gott dir das Volk ins Land bringen. Und wenn über Moschee geht sich aus, ja, es steht ja nicht genau, über welche danach kommen. Also, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber wie wir jetzt auch gesagt haben, und das war selbstverständlich auch ein sehr, sehr guter Gedanke, dass Gott sicherlich auch von Mosche erwartet hat, dass Mosche da jetzt richtig reagiert. Mosche sagt hier, nein, 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 kommt nicht in Frage, nicht mit mehr. Er bringt ein interessantes Argument. Also wozu soll das gut sein, dass Gott da seinen Zorn erglühen lässt, nachdem er das Volk hier aus Mitzrayim befreit hat? Und er bringt ein interessantes Argument, das vielleicht ein bisschen lustig klingt, aber ich denke, es steckt da schon noch mehr drinnen. Nämlich, was werden die Nachbarn sagen? Das ist, wenn ich es jetzt lustig formuliere. Was werden die Ägypter sagen? Das kannst du doch nicht machen. Was sagen die anderen Völker? Die werden sagen, dieser Gott kann das nicht. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich auch etwas, das schon eine Substanz hat. Wir wollen natürlich auch, dass Gottes Herrlichkeit und Gottes Macht in der Welt sichtbar ist. Und in dem Sinn ist es tatsächlich erwünscht, dass die anderen Völker nicht sagen, dieser Gott hat nichts zusammengebracht. Also das ist das, was Mosche jetzt bringt. Er bringt es vielleicht auch, weil zu sagen, naja, was soll er sagen? Er hat nicht in Händen eine wirkliche Entschuldigung. Also die Leute haben es verbockt. Ja? Und Mosche bringt jetzt aber auch in Vers 13 interessanterweise, Zechorle Abraham Yitzchak ule Israel, Gott möge gedenken des Abrahams, des Yitzchaks und Israels, also Jakobs, denen du geschworen und zugesprochen hast, ich werde eure Nachkommen vermehren. Es gibt hier eine Auslegung, die haben wir, diejenigen, die bei einem der letzten Yom Iyun Sessions dabei waren. Es war aber möglicherweise nicht der letzte, sondern der vorletzte, wo die Lea Herzog eine Schiur gehalten hat. Ja, das war der vorletzte Yom Iyun schon, wo die Rabbanit Herzog eine Schiur gehalten hat über eins und viele. Und da hat sie darauf hingewiesen, dass in dieser Welt immer alles irgendwie in der Mehrzahl erscheint. Gott ist eins, aber in dieser Welt ist kaum irgendetwas eins. Nichts in dieser Welt ist eins. Und Mosche argumentiert hier auch damit, dass er sagt, ich alleine, das ist ein Midrasch, den, glaube ich, Irasche bringt, ich alleine soll etwas zusammenbringen, was die drei nicht zusammengebracht haben, das geht nicht. Einer kann nicht besser arbeiten als die drei. Also, das ist die Art, wie Mosche argumentiert. Gott sieht das ein. In Vers 14, Vayinachem Hashem al hara'a asher diber la'asot le'amo. Gott hat also eine Sinnesänderung gemacht, betreffend des Bösen, das er gesprochen hat, an seinem Volk zu tun. Interessanterweise steht hier, Gott hat gesprochen, es zu tun. Gott hat nicht vorgehabt, es zu tun, sondern er hat gesprochen. In Wirklichkeit hat er wahrscheinlich eh gewusst, dass er es nicht vorgehabt hat. Okay, und jetzt. Jetzt erst, er wendet sich Mosche um, weil Yifen, weil Yered Mosche. Er wendet sich um, also er wendet sich vom Gespräch mit Gott um hinunterzugehen und zu schauen, was da eigentlich los ist bei den Menschen. Er geht hinunter vom Berg, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand. Luchot Ketuvim, Mishne, Evrehem, Mise und Mise. Die Luchot waren von beiden Seiten beschrieben. Es gibt ganz viel Diskussion im Talmud darüber, wie die genau ausgeschaut haben und viel allegorischen Midrasch. Das wäre ein eigenes Schiur. Und jedenfalls waren sie beidseitig beschrieben und wir haben schon gehört, vorhin von Gottes Finger geschrieben und Mosche hat also diese Tafeln in der Hand. Und diese Tafeln in Vers 16 sind ausdrücklich Ma'ase Elohim, ein Werk Gottes. Und die Schrift ist Michtav Elohim, eine Schrift, die Gott gegeben hat, die durchgraviert ist auf diesen Luchot. In Vers 17 haben wir ein interessantes Detail, das wir vielleicht die ganze Zeit nicht beachtet haben, nämlich wo ist Jehoshua? Jehoshua hört die Stimme des Volkes und er spricht zu Moschee und sagt, da klingt etwas wie Krieg. Jehoshua war anscheinend nicht ganz unten beim goldenen Kalb. Wo haben wir den Jehoshua das letzte Mal gesehen? Wir haben Jehoshua das letzte Mal gesehen, als Moschee hinaufging, um auf dem Berg zu verschwinden, ist Jehoshua ja noch relativ weit mitgegangen. Also Jehoshua scheint da irgendwo relativ im oberen Bereich des Berges kampiert zu haben und gewartet zu haben, bis Moschee zurückkommt und war nicht da ganz unten dabei. Also hier bemerken wir im Kontext, dass Jehoshua hier nicht wirklich mitgemacht haben kann, sondern er hört das, er hört, was da unten los ist und sagt, das klingt nach einem Kriegsgeschrei. Und dann haben wir die berühmte Zuspitzung, Vers 19, wie Mosche da näher kommt zum Lager und er sieht das Kalb und die Tänze, da wird er zornig. Weil Charaf Mosche, es steht ausdrücklich, es entbrannte, es erglühte sein Zorn. Und er hat fallen lassen, geworfen von seiner Hand, Eta Luchot, die Tafeln, bei Shaverotam und hat sie zerbrochen, Tachatahar, unter dem Berg oder am Fuß des Berges. Jetzt kann man eine Frage haben, aber bevor wir die Frage stellen, lesen wir das Stückchen noch fertig. Vers 20, er nimmt das Kalb, das sie gemacht haben, zerreibt es ganz fein und vernichtet es in einer Art und Weise, dass man es nachher nicht mehr machen kann. Interessanterweise tränkt er dann damit die Bnei Israel, was immer das zu bedeuten hat. Und er tadelt dann Aharon und Aharon verteidigt sich. Okay, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Aharon nicht besser konnte. Und Mosche sieht dann, wie das Volk zügellos geworden ist. Und er ergreift dann diese Initiative zu sagen, wer auf Gottes Seite ist, soll sich sammeln. Und es sammeln sich alle Leviim. Hier haben wir die Stelle, wo die Leviim ihren Auftrag bekommen werden, später sich um den Tempel zu kümmern. Und Mosche organisiert dann, dass die Leviim die eigentlichen Täter zur Verantwortung ziehen. Nur hier haben wir eine Frage gehabt, die man stellen kann, nämlich, wir haben im Shiur davor schon gehört, dass es verschiedene Ansätze gibt, warum Mosche überhaupt diese Tafel zerbrochen hat. Man kann aber noch eine Frage stellen. Nämlich, wir haben jetzt doch gesehen, dass Mosche schon wusste, was los ist. Gott hat am Berg oben dem Mosche gesagt, das Volk hat Blödsinn gemacht, geh hinunter, das Volk hat Blödsinn gemacht, geh hinunter. Und Gott hat schon gesagt, ich werde sie zerstören. Mosche hat schon gesagt, nein, nein, lieber Gott, das kannst du nicht machen. Das wurde alles schon ausverhandelt. Und Mosche ist mit den Tafeln hinuntergegangen. Und jetzt zerbricht er sie erst. Also da ist, was ist da? Ja? Es gibt verschiedene Antworten. Übrigens gibt es einen sehr, sehr schönen Beitrag bei Nechama Leibowitz, für die Bücher von Nechama Leibowitz haben, wo sie verschiedene Kommentare zu dieser Frage durchgeht. Es gibt verschiedene Erklärungen, warum Mosche die Tafeln jetzt zerbricht und warum das nicht gleich am Anfang ist. Selbstverständlich beziehen sich diese Erklärungen auch ein bisschen darauf, wieso hat er die Tafeln überhaupt zerbrochen. Aber die Frage ist auch, warum zu diesem Zeitpunkt. Ein Ansatz ist, es eher mal psychologisch zu deuten. Und ich finde diesen Ansatz durchaus gut und sehr plausibel vor allem, menschlich einfach. Es ist einfach ein bisschen ein Unterschied, ob ich theoretisch etwas gehört habe und weiß, da ist etwas geschehen und vielleicht sogar weiß, ich muss mich jetzt darum kümmern. Das ist eine Sache. Es live vor sich zu sehen, ist eine andere Sache. Und solange Mosche abstrakt davon wusste, aber er hat es nicht vor sich gehabt mit eigenen Augen und ist nicht davor gestanden, konnte er irgendwie noch gelassener sein. Aber in dem Moment, wo er das sieht, wie die da tanzen und Party machen rund um das Kalb oder irgendwelche kultischen Dinge anfangen zu machen, die in die Nähe von Abu Dhabi gehen oder Abu Dhabi sind, wie er das live sieht, da fallen ihm die Tafeln aus der Hand. Wir haben im letzten Schiur gehört, dass es die Frage gibt, wann die Heiligkeit dieser Buchstaben, die Gott geschrieben hat, wir haben jetzt sehr genau gesehen, dass das eine Schrift war, die Gott geschrieben hat, wann sich diese Heiligkeit zurückgezogen hat. Und man, das passt natürlich auch gut mit dem Aspekt zusammen, dass man sagt, wenn die Heiligkeit rausgegangen ist, hat deshalb Mosche die Tafeln fallen lassen. Das würde sehr gut passen dazu, dass solange er noch oben war, hat er das irgendwie noch in Händen halten können, weil auch die Kedusha in den Buchstaben noch drinnen war. Dann verabschiedet sich die Kedusha aus den Buchstaben, dann ist das einfach, sind das zwei riesig schwere Steinbrocken, die ein alter Mann nicht halten kann und die müssen dem Mosche aus der Hand fallen. Da hat er das jetzt vielleicht nicht irgendwie bewusst so beschlossen, sondern ist das eher eine psychologische Sache, dass solange man theoretisch davon weiß, kann man noch gefasster sein, als wenn man so richtig davor steht. Beziehungsweise auch eine spirituelle Frage, wenn die Kedusha in den Buchstaben noch erhalten war, konnte Mosche diese Tafeln halten. Und wenn die Kedusha nicht mehr da war, dann konnte er die Tafeln noch nicht mehr halten. Das ist der spirituellere Zugang. Aber in beiden Fällen ist es so, dass es dem Mosche eher passiert. Es gibt aber auch die Ansicht, dass Mosche das durchaus mit Absicht so getimt hat. Der Niziv geht in diese Richtung, dass er sagt, Mosche hat mit Absicht die Tafeln zu dem Zeitpunkt zerbrochen, wo es den größten Effekt hatte auf die Menschen. Das war ja auch etwas, das alle gesehen und mitbekommen haben. Wenn Mosche die Tafeln zerbricht, solange das von dem Volk unten, das da rund um das goldene Kalb ist, niemand mitkriegt, dann kommt er mit leeren Händen. Steht vielleicht sogar ein bisschen komisch dann vor den Leuten da. Jedenfalls hat er den Effekt nicht, hat er die Wirkung nicht. Während wenn er die Tafeln vor aller Augen zerbricht, dann hat er die Aufmerksamkeit der Leute, dass die auch verstehen, um Gottes Willen, jetzt ist aber was Riesengroßes passiert. Und wir wissen ja, wir gehen davon aus, dass die eigentlichen Treiber und Täter beim Goldenen Kalb ja nicht so viele waren, sondern was übrigens politwissenschaftlich und soziologisch und massenpsychologisch sehr interessant ist, da haben natürlich viele Leute einfach mitgemacht. Das kennt man leider sehr gut, dass Massen auch bei etwas einfach mitmachen können, wo nicht alle von sich alleine auf die Idee gekommen wären. Und für die ist die Botschaft, der Zorn Gottes ist jetzt so groß, dass die Tafeln zerbrechen, etwas, das Eindruck auf sie macht. Und Mosche hat das nach dieser Auslegung bewusst so getimt, damit die Menschen kapieren, was los ist. Also das sind Möglichkeiten zu erklären, warum er gerade an dieser Stelle die Tafeln zerbricht. Jetzt wissen wir, es gibt großen Katzenjammer, weil natürlich, nachdem die eigentlichen Täter zur Verantwortung gezogen sind, sehen die Menschen ein, dass sie da einen großen Fehler gemacht haben. Aber was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? So einfach ist es nicht zu ziehen. Obwohl ja Mosche mit Hashem schon besprochen hat am Berg, dass er ihnen verzeihen wird, muss das jetzt trotzdem, unten ist die Realität irgendwie ein bisschen eine andere als in dieser spirituellen Höhe am Berg, wo Mosche mit Gott alleine verhandelt, sondern jetzt geht es darum, dass das noch einen ganzen Prozess braucht. Warum braucht es diesen Prozess, wenn Mosche mit Hashem schon vereinbart hat, wir kriegen das irgendwie hin? Diesen Prozess braucht, weil die Menschen eben selbst Tschuwa machen müssen. Davon, dass Mosche mit Gott vereinbart hat, Gott wird bereit sein zu verzeihen, ist eine ganz wichtige Bedingung noch nicht erfüllt, nämlich die Menschen müssen es kapieren und müssen wirklich Tschuwa machen. Erst dann kann das eintreten. Das ist wohl der Grund, würde ich vorschlagen, warum jetzt eigentlich noch ziemlich viel Litue ist, darüber, dass gebetet wird, bereut wird, Mosche betet, und erst dann, nach einer gewissen Zeit, darf er sich neue Tafeln machen, geht er wieder auf den Berg, 40 Tage, 40 Nächte. Übrigens, die neuen Tafeln muss Mosche bringen, weil er hatte die alten kaputt gemacht. Also da ist so ein kleines Detail von Verantwortung. Du hast die Tafeln zerbrochen, jetzt musst du schon du derjenige sein, der neue bringt. Jetzt kriegst du sie nicht wieder gratis ein zweites Mal. Und wir kennen das. dass Moshe dann zurückkommen wird am Yom Kippur. Das kann man ausrechnen. Aber so weit sind wir noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Ich versuche jetzt in den Text einzusteigen. Ja, da haben wir noch die Sache mit dem Engel. Kapitel 33. Kapitel 33. 33,2, wo Gott zu Mosche sagt, ich werde einen Engel vor dich her senden. Und das gefällt natürlich nicht. Die Leute wollen nicht einen Engel, die Leute wollen von Gott geführt werden. Und da haben wir dann in Vers 4, weil Yishmaha am et hadavar harase, das Volk hört diese schlimme Sache. Das ist jetzt die Phase, wo das Volk es wirklich wahrnimmt, wo sie es hören, auch im Sinn von, dass es ankommt bei ihnen. Und weil sie jetzt aber bereuen, sagt Gott zu Moschee, er soll zu dem Israel sagen, ihr seid ein Amkische Orf. Das hat Mosche mit Gott schon am Berg besprochen. Aber jetzt muss es unten umgesetzt werden, dass die Menschen auch wirklich selbst bereut haben. Und jetzt soll Gott zu dem Volk sagen, was er selbst ist, oder schon weiß, ihr seid ein hartnäckiges Volk. Und es kommt dann die Sache mit dem Schmuck wegnehmen, was immer das heißt. Und Mosche nimmt jetzt ein Zelt und kampiert außerhalb des Lagers, weil das Lager nicht mehr die Heiligkeit hat, die es vorher hatte. Und man sieht dann auch, dass die Wolkensäule sich dort bei diesem Zelt platziert. Und Mosche spricht mit Gott. Panim el Panim, von Angesicht zu Angesicht. Das Problem ist aber halt jetzt irgendwie, wie kriegt man die ganze Gemeinschaft des Volkes da wieder hinein? Mosche ist ja nicht der, der das Problem mit dem lieben Gott hat, sondern wie kriegen wir alle hinein? Und Mosche bittet jetzt darum, eine Art von Zeichen von Gott zu bekommen, was man jetzt eigentlich machen kann, wie das mit dem Verzeihen funktioniert wird. Und jetzt kommen wir zu diesem berühmten 13 Midot von Rachamim. In Vers 18, 33, 18, Kapitel 33, Vers 18, sagt Moschee zu Gott, lass mich doch bitte sehen, et quodecha, deine Herrlichkeit. Wir werden ein bisschen darüber nachdenken, was das heißt. Irgendwie will Mosche Gott sehen. Das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Frage. Wir haben das vor kurzem in einem Shiur gehabt, wo wir, das war bei Parashat Mishpatim, wo am Schluss diese edleren, vornehmeren 70 ziemlich hoch oben stehen am Berg Sinai und irgendeine Erscheinung Gottes haben, wo wir gesagt haben, das hat uns erinnert an die Thronwagenvision von Jeskel. Da haben wir schon die Frage aufgeworfen, wie kann das sein, dass ein Mensch kann ja Gott nicht sehen. Und hier werden wir das gleich erfahren, dass Gott zu Mosche sagt, sehen kannst du mich nicht. Aber irgendwie eine Erscheinung will Mosche haben. Und schauen wir mal, was das ist. Und dann überlegen wir, was wir daraus schließen können. Er sagt ihm dann, ich werde, in Vers 19 sagt Gott, ich werde vorüberziehen lassen, ich werde vorüberziehen lassen, kol tuvi, all mein Gutes, alpanecha, an deinem Angesicht. Er erklärt ihm dann in Vers 20, mein Angesicht sehen kannst du nicht, das gibt es einfach nicht für Menschen. Und aber er kann sich irgendwo hinstellen, wo er Gott das ein bisschen indirekt wahrnehmen kann, von hinten indirekt, nebenbei vorbeiziehend. Und er soll da in einer Felsspalte geborgen sein, also er wird Gott nur so richtig irgendwie vorbei, im Vorbeiziehen erkennen können, also indirekt. Und dann kommt also die Aufforderung, dass Mosche sich die zwei Tafeln macht. Das macht er auch. Und in Vers 5 wird Mosche dann dort hingestellt, wo er stehen soll, wenn er ein bisschen was von Gottes Herrlichkeit mitbekommen will. Und in Vers 6 geht es dann los mit dem Text, den wir sehr, sehr gut kennen. Weil er war Hashem al Panav. Hashem zieht vorüber an Mosches Angesicht. Weil ich krab und er ruft. Hashem, Hashem, El Rachum, Bechanun, Erech Apayim, Merav Chesed, Ve'emet, Notze Chesed La'alofim, Notze Avon, Ofesh, Rechata'a, Ve'nake, Lo Yenake, Poked, Avon, Avot, Albanim, Ve'al Benevanim, Al Shileshim, Ve'al Ribeim. Den Text kennen wir sehr, sehr gut vom Yom Kippur, von Slichot, von allen Gelegenheiten, wo es um Tshuva geht. Das sind diese berühmten Midot HaRachamim, die Attribute von Gottes Erbarmen. Sollte also jemals jemand noch von euch gesucht haben, wo das her ist, das ist die Stelle, wo es her ist. Und das, was hier passiert, ist jetzt etwas ganz, ganz Großes. Nämlich die Idee von Tshuva, die Möglichkeit, dass der Mensch Tshuva macht und Gott daher verzeiht, war bis jetzt im System sozusagen nicht eingeführt. Das System war vorher bei den ersten Tafeln, wenn wir schließen einen Bund, beide Bündnispartner haben irgendwas zu erfüllen, also Hashem hat dem Volk versprochen, ihr werdet seinen Amts Segular. Also irgendwie gibt es von beiden Seiten Dinge, die gemacht werden. Und wenn eine Vertragspartei den Bund bricht, dann war's das. Und jetzt wird eine Art von Zusatz eingeführt. Wenn eine Vertragspartei, also es gibt natürlich nur Am Israel, das einen Fehler machen kann, wenn wir einen Fehler machen und unseren Vertrag nicht erfüllen, dann gibt es eine Möglichkeit, er könnte Tshuva machen. Das wurde gerade durchgespielt, dass das Volk wirklich dazu auch sich entwickeln musste, tatsächlich zu bereuen. Und nicht nur Mosche das mit dem lieben Gott am Berg bespricht, sondern dass das Volk tatsächlich bereuen musste und das tatsächlich auch verstehen musste, dass da was Großes passiert ist. Also es muss Tshuva gemacht werden. Und wenn Tshuva gemacht wird, dann kann Gott auch verzeihen. Ich habe einen sehr interessanten Hinweis gefunden in einem Buch von Rabbi Lord Jonathan Sachs, und zwar in seinem jüngsten Buch. Ich dachte gerade, ich habe es hier liegen, ich habe es hier nicht liegen, ich entschuldige mich. Das Moralethische, das seine letzte Publikation war, wo er zu dieser Parasha, zu dieser Stelle anmerkt, es ist schon so, dass Bestrafung oder Konsequenzen schlechter Taten hier nicht völlig aus der Welt geschaffen werden, sondern hier wird gesagt, Gott bestraft sehr wohl. Aber wenn du Tshuva machst, dann verzeiht er. Und dann gibt es auch keine Strafe. Das heißt nicht, alles ist wurscht. Das heißt nicht, es ist eh alles so lieb und wenn wir schlimm sind, dann ist Gott trotzdem lieb zu uns. Das heißt es nicht. Das ist nicht das, was da steht. Wenn wir uns ein bisschen anschauen, ich sehe, ich bin in der Zeit sehr weit fortgeschritten, also wir sollten jetzt nicht in die Details dieser 13 mit dort gehen, obwohl es ganz, ganz spannend wäre. Aber es fängt an mit Hashem, Hashem, wo Rashi erklärt, das sind beides Ausdrücke von Gottes Erbarmen. Das eine ist, Gott erbarmt sich schon bevor der Mensch gesündigt hat, weil Gott weiß nämlich, dass der Mensch Fehler machen wird und Hashem erbarmt sich trotzdem. Und Gott erbarmt sich des Menschen, nachdem er gesündigt hat, wenn er Tshuva gemacht hat. Und wenn wir uns aber diesen Text anschauen, dann finden wir, dass dieser Text Parallelen hat, aber wesentliche Unterschiede mit etwas, das wir sehr gut kennen aus den Aseret HaDibrot. Nämlich, wir haben hier Chesed La'alafim. Wir haben hier, dass er an Kindes- und Kindeskindern Al-Shileshim Al-Ribe'im in die dritte und vierte Generation was erlässt. Das kennen wir von den Aseret HaDibrot. Und wenn man diese zwei Texte vergleicht, dann stellt man fest, dass es dort wesentlich strenger ist. Elkana, ein eifernder Gott. Jetzt ist es El-Rachum Ve'chanun, ein Gott, der sich erbarmt und der verzeiht. Wir haben Poked Avon, denen, die ihn hassen. Jetzt haben wir Poked Avon Avot Albanim. Also es gibt, das ist ziemlich spiegelbildlich. Ihr könnt das, wenn ihr Zeit habt, nebeneinander legen und sehen, dass hier etwas ausgeglichen wird. Hier wird etwas ausgeglichen. Das, was vorhin war Charon Av, ist jetzt Erech Apayim. Das heißt aber nicht, dass der Zorn Gottes völlig aus der Welt geschaffen ist, sondern Erech Apayim heißt, dass Gott lange Gelegenheit gibt, dass Gott seinen Zorn lange hinauszögert und den Menschen Gelegenheit gibt, Tshuva zu machen. Das, worauf Rabbi Lord Jonathan Sachs sich Ronu Libracha hingewiesen hat, ist, dass es sehr wohl den Aspekt von Gerechtigkeit in der Welt braucht. Eine Gesellschaft funktioniert nicht, wenn ich einfach nur so tun kann, als wäre eh alles lieb und zuckerrosa. Und wenn ich was falsch mache, ist schon nicht so schlimm. Auf diese Art sind Leute auch nicht motiviert, aufzupassen, ihre Verantwortung wahrzunehmen, sondern es braucht sehr wohl den Hintergrund, du bist einmal verantwortlich für das, was du getan hast. Aber wenn wir jetzt einfach nur dabei stehen bleiben, zu sagen, wer schuldig ist, wird bestraft, dann, ja, okay, würden wir auch nicht weit kommen, das ist klar. Also wird hier eingeführt die Möglichkeit, liebe Leute, wenn ihr Blödsinn gemacht habt, dann gibt es eine Möglichkeit. Ihr könnt es schon wahr machen. Und darum ist das natürlich jetzt auch kein Zufall, dass das Timing des Ganzen so ist, dass wenn Moshe wieder auf den Berg hinaufgeht, bei Rashi kann man das nachlesen, er rechnet das vor, dass die ganze Zeitspannen wie verstrichen sind. Am Schluss kommt raus, dass Moshe mit den Tafeln zurückkommt am Yom Kippur. Und hier wird also eingeführt, dass es einen Yom Kippur geben wird. Ich habe gesehen, ich bin schon weit über meiner Zeit. Darum werde ich jetzt nicht allzu viel mehr über den Rest der Parascha sagen. Aber wir haben etwas Erstaunliches, dass jetzt Themen genannt werden, wo wir vielleicht meinen, wie hören die dazu? Wieso sind da auch plötzlich Schalosh Regalim drinnen? Ich schlage vor, dass das, was am Ende der Parascha gesagt wird, eine Erklärung ist, wie dieser neue Bund, auf was dieser neue Bund aufgebaut werden soll. Und dieser neue Bund wird aufgebaut darauf, dass ihr euch erinnert an Yetziat Mitzrayim, dass ihr bei den landwirtschaftlichen Gelegenheiten zu Shavuot und zu Sukkot wisst, dass das von Gott gekommen ist. Also das hat schon einen Zusammenhang. Und am Schluss der Parascha haben wir dann diese berühmte Stelle, wo Moshe vom Berg herunterkommt und sein Gesicht strahlt. Und bekanntlich gibt es da dieses Übersetzungsproblem im Lateinischen, wo die Hörner interpretiert worden statt der Strahl, weshalb es in der christlichen Kunstgeschichte all diese Statuen mit den Hörnern gibt, während wir natürlich wissen, dass Moshes Gesicht strahlte. Gut, das war jetzt ein bisschen ausführlich, aber diese Parascha enthält einfach so viel. Fragen, Anmerkungen, Wünsche?